die, wie man inzwischen wusste, nur dann etwas riechen können, wenn die Luft mit geruchshaltigen Molekülen gefüllt ist und somit keinesfalls zu jener Leistung fähig sind, die Patrick Süskind seinem Parfümungeheuer Grenouille zuschreibt.
10.000, 100.000 spezifische Eigengerüche hatte er gesammelt und hielt sie zu seiner Verfügung, so deutlich, so beliebig, dass er sie tatsächlich roch, wenn er sich ihrer wiedererinnerte.
Schön wär's. Oder auch nicht. Jedenfalls muss stets etwas Substanzielles auf die Riechhärchen im oberen Nasenraum treffen, um von dort Eingang in das limbische System des Gehirns zu finden, wo es als angenehm oder unangenehm bewertet wird. Ein besonders wirksamer Molekülsendbote war und ist Rauch, weshalb den Verbrennungsmolekülen bestimmter Baumharze in der Kulturgeschichte der Wohlgerüche eine besondere Bedeutung zukommt.
Mit ihrer Hilfe glaubte man, die Geruchsnerven der Götter kitzeln und diese dadurch gewogen stimmen zu können. Nicht jedes Rauchopfer hatte freilich den im Gilgamesch-Epos beschriebenen Erfolg.
Ein Opfer spendete ich auf dem Gipfel des Berges. In die Räuchergefäße schüttete ich Süßrohr, Zedernholz und Myrte. Die Götter rochen den Duft und scharten sich wie die Fliegen um mich.
Möglich, dass der Chronist dabei selber etwas zu viel erwischt hat. Denn in der Tat besitzen manche Weihrauchsorten eine belebende, wenn nicht gar halluzinogene Wirkung. Vor allem die in vorchristlicher Zeit oft und gern verräucherte Terpentinpistazie.
Mittels wohlriechendem Rauch bzw. Parfumum, wie es die Römer später ausdrückten, kommunizierte man also in Kleinasien und nördlich des Mittelmeers vorzugsweise mit den Göttern.
Dagegen wiesen den ägyptischen Pharaonen eher die in Fett gebundenen Wohlgerüche den Weg in die Göttlichkeit. Welche Sorgfalt man da, etwa bei der Einbalsamierung Ramses II. An den Tag legte, schildert Paul Faure in seinem Werk Magie der Düfte.
Man entfernte das Hirn und die Eingeweide aus dem Leichnam, wusch ihn mit gewürztem Palmwein, trocknete ihn, machte ihn sodann geschmeidig mit Hilfe aller möglichen Salben und Pomaden, stopfte ihn mit Aromata aus, umschlang ihn mit harzgetränkten Binden, umhüllte ihn mit Stoff und Salbenverband. Im Grab war der Tote dann von duftenden Flakons umgeben.
Andernorts erlagen irdische Herrscher schon zu Lebzeiten der göttlichen Aura der Düfte. So hatte Alexander der Große von den Wohlgerüchen im Luxusbad seines bei Issos geschlagenen Kontrahenten Darius umfangen, benommen geäußert:
So lebt es sich also als König.
Um sich dessen Savoir-vivre sogleich selbst zu eigen zu machen.
Mit dem Erfolg, dass Letzteres, sein durch Krankheit und unzählige Schlachten geschwächtes Leben nämlich, allzu früh endete. So jedenfalls sieht es Paul Faure.
Nach Darius' Tod trank Alexander die schweren parfümierten Weine des persischen Königs, badete in Aromen, trug die nach Balsam duftende Tiara, opferte und spendete tonnenweise Weihrauch, benebelte sich die Sinne mit Wohlgerüchen und starb mit 32 Jahren während einer Orgie an einer duftenden Essenz, deren tödliche Nebenwirkung bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt war.
Woran Alexander wirklich starb, ist nicht bewiesen. Fest steht, keine Maßlosigkeit ohne schädliche Nebenwirkungen. Und keine Parfümhistorie ohne, neben dem göttlichen und dem sinnbetörenden, noch einen dritten Aspekt zu erwähnen.
Gemeint ist der von W.C. Diodorans wohlbekannte Effekt, mit gezielten Geruchsattacken Anrüchiges zu überdecken oder, sprichwörtlich, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.
So geschehen im alttestamentarischen Jerusalem, wo eine Minderheitensekte ihren Gott Baal Zebul offenbar derart exzessiv mit exotischen Würzkräutern beräucherte, dass die Mehrheitsbevölkerung dazu überging, gegen den als Beelzebub verteufelten Regionalgott nun mit eigenen Gerüchen anzustinken.
Ähnlich trachtete man in den antiken Metropolen Athen und Rom danach, den von Fischmärkten und zentral entleerten Nachtgeschirren kündenden Odeur mit duftendem Räucherholz beizukommen.
Angesichts dieses olfaktorischen Übelstands sollte es im antiken Hellas eine geraume Zeit dauern, bis Staatsführung und Staatsdichter dem Normalbürger das Recht auf private Beduftung zuerkannten.